Wenn Daniel T. Braun Silvesterraketen zündet, will er nicht das neue Jahr begrüßen, sondern Kunst schaffen. Dann geht er nachts auf ein freies Feld, breitet lichtempfindliches Fotopapier aus und lässt die Raketen darauf explodieren. Das Ergebnis sind abstrakt wirkende Bilder, auf denen sich leuchtende Farben wie Türkis und Orange mischen.
Man sieht auch die Hitze, die Explosion, teilweise das Fotopapier angeschmolzen, zerschmort, aufgerissen, durchgebrannt. Also das Bild kriegt einen objekthaften Charakter. Die Farben entstehen komischerweise auch über die Belichtung. Also man sieht wirklich Flammen, Feuerspuren, die aber jetzt nicht direkt abgebildet sind, sondern über chemische Reaktionen entstanden sind.
Daniel T. Braun nennt diese Bilder Raketenfotogramme. Fotogramme sind Aufnahmen, die ohne Kamera, nur durch die Einwirkung von Licht auf Fotopapier oder Film erzeugt werden. Diese Art der Reproduktion ist so alt wie die Fotografie selbst, wurde aber besonders zur Zeit des Bauhauses zu einem allgemein beliebten Experimentierfeld für Künstler. Daniel T. Braun führt die Experimente weiter. Deswegen hat Kurator Chris Scholz einige seiner Raketenbilder für die Ausstellung Bauhaus und die Fotografie zum neuen Sehen in der Gegenwartskunst ausgewählt.
Dieser experimentelle Aspekt und dass er das Licht genommen hat, rückt ihn natürlich sehr nah an Laszlo Molinoc, der ja auch viel experimentiert hat und auch nicht immer genau wusste, was dabei herauskommt. Aber er hat unaufhörlich immer wieder mit Licht experimentiert. Er hat ja auch gesagt, Licht ist das Medium dieses Jahrhunderts.
Dieser Weg führt zu Möglichkeiten der Lichtgestaltung, wobei das Licht als ein neues Gestaltungsmittel, wie in der Malerei die Farbe, in der Musik der Ton, souverän zu handhaben ist. Ich nenne diese Art Lichtgestaltung Fotogramm. Die schöpferische Verwertung dieser Erkenntnisse und Grundsätze wird der Behauptung, Fotografie sei keine Kunst, ein Ende machen.
Laszlo Moholy-Nagy war eigentlich ein konstruktivistischer Maler. Aber nach seiner Berufung an das Bauhaus im Jahr 1923 hat er viel über fotografische Theorien nachgedacht und geschrieben, über das Fotogramm und über die klassische Fotografie. In den ersten Jahren des Bauhauses war die Arbeit an der Kamera noch kein Lehrfach. Dennoch war die Fotografie allgegenwärtig.
Das Bauhaus brauchte immer Geld und um die Produkte des Bauhauses besser verkaufen zu können, diente die Fotografie, um es dann den Kunden quasi vorzustellen. Es gab ja eine Abteilung Reklame, die hat sich eigentlich nur darum gekümmert, wie man die Produkte besser vermarkten kann.
Eine wahre Bilderflut hat das Leben der Bauhäusler, ihre Gemeinschaft und ihr Wirken dokumentiert. Mit Fotos von den Bauhausgebäuden in Weimar und in Dessau, mit Porträts der Meister, mit Schnappschüssen von den Festen und Feiern, mit Abbildungen der Möbel, Lampen, Teppiche. Jeder scheint eine Kamera besessen zu haben. Einige Namen allerdings ragen aus der Menge der vielen Fotografen heraus. Lux Feininger, der Sohn des Malers Lionel Feininger, Erich Konsemüller, Otto Umbär, genannt Umbo, Lotte Bese oder Lucia Moholy. Die erste Ehefrau von Laszlo Moholy-Nagy hatte als eine der wenigen eine fotografische Ausbildung. Auf ihren Selbstporträts blickt sie ihr Gegenüber herausfordernd an und selbstbewusst hat sie ihr künstlerisches Credo formuliert.
Ich bin passive Künstlerin. Ich kann Eindrücke aufnehmen und wäre sicherlich fähig, alle von der schönsten Seite aufzunehmen und sie durch angelernte chemische Prozesse so erscheinen zu lassen, wie sie auf mich wirken. Ich bin nicht schöpferisch, nicht produktiv aus mir selbst, wohl aber von sehr feiner Aufnahmefähigkeit.
Mit dieser feinen Aufnahmefähigkeit hat sie die Architektur des Bauhauses ins rechte Licht gerückt, auch die Entwürfe der Metallgestalterin Marianne Brandt. Dabei ist ihr Blick immer nüchtern, ausschließlich auf das Objekt gerichtet, ein Ausdruck der neuen Sachlichkeit. Gleichzeitig hatte am Bauhaus auch das neue Sehen seinen Platz gefunden. Mit dem neuen Sehen ist eine Bildsprache gemeint, die mit den herkömmlichen Gesetzen der Komposition, der Beleuchtung, des Bildausschnitts gebrochen hat. Von Lotte Bese gibt es schöne Beispiele für diese Art der Fotografie. Das Porträt einer Frau, die sich in einem Schaufenster spiegelt, sodass sich ihr Körper mit den ausgestellten Waren überlagert. Auf einem anderen Bild wird das Profil einer Frau durch einen übergroßen Schatten verdoppelt.
Mit Spiegeln wurde sehr viel gearbeitet, um mehrere Sichtweisen in einem Foto festhalten zu können. Blicke von oben nach unten, von unten nach oben, vernebelt durch Spiegel. Alles war in Ordnung, es sollte experimentiert werden. In der Hoffnung, dass wenn die Menschen die Welt anders sehen, dann wären sie auch in der Lage, eine andere und bessere Gesellschaft zu entwickeln.
Mit diesen neuen Perspektiven wurde die Fotografie zur Kunst. verlor mehr und mehr ihren rein dokumentarischen Charakter. Mit Walter Peterhans kam ein Fotograf ans Bauhaus, der neben Werbefotografie und Porträts in großer Zahl manchmal surreal anmutende Stillleben geschaffen hat. Mit Blumen, Eiern, Obst und manchmal auch nur mit ein paar kleinen Stofffetzen. Peterhans hat 1929 die erste Fotografie-Meisterklasse aufgebaut. Seine Schülerin Ellen Auerbach hat ihn bei der Entstehung eines Stoffstilllebens beobachtet.
Ich werde nie vergessen, wie ich bei den Vorbereitungen dabei war, als er einmal ein Stillleben, bestehend aus 6 kleinen Gegenständen, Wolle, Seide, Chiffon und so weiter, zusammenstellte und aufnahm. Mit Hilfe zweier 500 Watt Birnen und mit bewundernswerter Ausdauer und Zartgefühl arbeitete er stundenlang dran. Indem er die Lampen von einem Platz zum anderen bewegte, machte er mir klar, wie wichtig das Licht bei der ausdrucksvollen Erstellung einer Fotografie ist.
Walter Peterhans hat Stillleben komponiert wie ein Maler. Für ihn hatte die Fotografie auch romantische Qualitäten. Seine Arbeiten haben viel dazu beigetragen, dass die Fotografie sich als Kunstform emanzipiert hat. Einen anderen Weg mit dem gleichen Ziel ist Laszlo Molinocz mit seinen Fotogrammen gegangen. Der gebürtige Ungar hatte als konstruktivistischer Maler begonnen und wie schwarz-weiße, konstruktivistische Grafiken wirken auch seine kameralosen Aufnahmen, die Fotogramme. Geometrische weiße und schwarze Flächen überlagern sich, werden von gitterartigen Mustern unterbrochen, von dunklen Balken durchkreuzt. Welche Gegenstände er für diese Effekte auf das lichtempfindliche Fotopapier gelegt hat, ist nicht mehr zu erkennen.
Es ist Schreiben mit Licht, reiner Selbstausdruck durch die polarisierten Beziehungen von schwärzestem Schwarz und lichtestem Weiß, mit Übergangsmodulationen in feinstem Grau. Obgleich es keinen thematischen Gehalt hat, ist das Fotogramm fähig, starke und unmittelbare optische Erlebnisse hervorzurufen, die auf unserer psychisch-biologischen Visionsorganisation beruhen.
Darin hat er die Fotografie eigentlich befreit von der Reproduktion der Realität. Sondern er hat gesagt, die Fotografie emanzipiert sich derart, dass sie eigentlich nichts mehr wiedergeben muss, was es an Realität gibt, sondern eine eigene Neuschöpfung darstellen kann.
Bis heute inspirieren die am Bauhaus entstandenen Ausdrucksformen des neuen Sehens und Molinocz's Bildexperimente Fotografen weltweit. Die Ausstellung im NRW-Forum zeigt, wie etwa die niederländische Mode- und Kunstfotografin Viviane Sassen in wüstenartigen Landschaften mit gefärbten Glasscheiben farbige Schatten erzeugt. Der spanische Fotokünstler Max de Esteban nimmt elektronische Geräte auseinander, fotografiert das Innenleben Schicht für Schicht und legt die Aufnahmen dann wieder übereinander. Das fertige Bild sieht aus wie das Röntgenbild eines Smartphones oder Gameboys. Daniel T. Braun hat neue Möglichkeiten des Fotogramms ausprobiert. Genauso verblüffend wie die Farbeffekte, die explodierende Silvesterknaller auf Fotopapier erzeugen, sind auch seine schwarz-weißen Fotogramme. An Urtierchen erinnernde Formen heben sich geheimnisvoll vom schwarzen Hintergrund ab, umgeben von einer Aura aus härchenfeinen Lichtstrahlen. Dabei hat Daniel T. Braun nur ein kleines Spielzeugschwert aus Metall aufs Fotopapier gelegt und minutenlang beleuchtet.
Da wird praktisch auch gemalt mit Licht. Eine ganz feine Lichtlampe habe ich da konstruiert, die man fast nicht sieht im Dunkeln, wird direkt um das Objekt gezeichnet. Und da gibt es seltsamerweise Lichtbrechungen, Überlagerungen, dass das Objekt nachher nicht mehr an das Objekt selbst erinnert, sondern mehr an einen bewegten Wurf oder eine ausgestreckte Zunge oder an seltsame Knochen. Irgendwie hat es was Organisches, ne? Obwohl es doch eigentlich eine scharfe Messerklinge war, ne? Also das sind Phänomene, die habe ich so noch nie wahrgenommen. Ne?
Auch da kann er während der Aufnahme gar nicht sagen, was dabei passiert. Also auch hier ist der experimentelle Charakter, auch diese Neugierde, die dahinter steht und was kommt jetzt dabei raus. Das rückt ihn doch sehr stark in die Nähe von Laszlo Molinocz.
Das Alltägliche wächst hier durch die Neuverwendung des Materials ins Rätselhafte.
So hätte Molinocz selbst vielleicht Brauns Fotogramme beurteilt, und genauso auch die Fotogramme des Düsseldorfer Fotokünstlers Thomas Ruff. Während die erstaunlichen Arbeiten von Daniel T. Braun rein analog entstanden sind, konstruiert der Düsseldorfer Ruff seine Fotogramme ausschließlich digital. Mit einem 3D-Programm reproduziert er virtuelle Gegenstände, Papierstreifen, Linsen oder Spiralen, die dann auf dem ausgedruckten Bild als abstrakte, gegenstandslose Formen erscheinen. Das Bauhaus hat dem fotografischen Experiment seinerzeit die Türen weit geöffnet. Die in der Ausstellung ebenfalls zu sehenden Fotokünstler der Gegenwart beweisen, dass die Lust am Ausprobieren und Gestalten ungebrochen ist. Kurator Chris Scholz:
Ich glaube, es ist niemals ausgereizt. Wir sehen ja auch, dass mit anderen technischen Möglichkeiten ganz neue, andere Experimente möglich sind. Und man kann es entweder analog machen, man kann es eben auch rein rechnerbasiert machen, wie Thomas Ruff oder andere. Es gibt immer noch weitere Möglichkeiten zu experimentieren.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.